Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir haben ganz viele Zuschriften von euch bekommen und darin berichtet ihr, dass ihr häufig in Situationen seid, irgendwie in der Arbeit oder bei Freunden, wenn ihr zusammensitzt, wo ihr immer noch ganz, ganz viele Mythen über E-Autos, Elektromobilität und ganz speziell auch die Batterie hört. Und da habt ihr uns gebeten, hey, macht doch mal ein Stück, wo ihr das alles irgendwie mal zusammenfasst, alles mal irgendwie ganz kompakt zusammenbringt, was wir dann diesen Leuten irgendwie im Nachgang schicken können. So, und da sind wir heute und da haben wir den perfekten Gast dafür eingeladen, unseren Stammgast.
Guten Morgen.
Max, du bist Direktor am Helmholtz-Institut in Ulm. Dann leitest du die Gruppe Festkörperchemie an der Universität Ulm. Du bist Sprecher der Forschungsplattform Celeste und Sprecher des Exzellenzclusters Polis. Ja, Lithium-Ionen-Batterien von A bis Z. Wir springen direkt rein. A wie Akku-Anwendung. Max, wofür werden denn Lithium-Ionen-Batterien mittlerweile verwendet und wo sind vielleicht auch die harten Grenzen dieser Batterietechnologie?
Lithium-Ionen-Batterien werden überall dort verwendet, wo man gut wieder aufladen kann oder muss. Ja, das sind also einerseits Stationärspeicher im Haus oder draußen netzdienliche Speicher. Es sind Autos, Elektroautos, es sind Werkzeuge, Bohrmaschinen, irgendwie Staubsauger, was auch immer. Mittlerweile sogar Baumaschinen und die ersten landwirtschaftlichen Geräte gibt es und sowas wie Drohnen. Es gibt ein paar Hochleistungsanwendungen, bei denen es vielleicht am Kommen ist, aber die sind noch nicht so weit. Man hat da bisher eher so nicht wieder aufladbare Batterien verwendet, wie zum Beispiel ein Herzschrittmacher zum Beispiel. Oder anderen medizinischen Geräten, auch Hörgeräte und sowas, sind bisher größtenteils nicht wieder aufladbar. Aber es scheint so, dass auch da was in Arbeit ist. Allerdings sind so Batterien von so einem Herzschrittmacher, die sind extrem langlebig. Also die haben Garantien bis 17 Jahre oder so. Ja, also alles, was irgendwie super High Performance ist und was vielleicht kleinere Batterien erforderlich macht, geht dann auch ohne Lithium-Ionen-Batterien, ohne Wiederaufladung.
Dann sind wir bei B wie der Batteriezelle. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Batteriezelle, dem Batteriemodul und einem Batteriepack? Das spielt ja jetzt so speziell auf diesen Elektromobilitätsbereich an.
Ja, das sind so die drei Stufen in der Entwicklung bis zur Anwendung. Die Batteriezelle ist die kleinste Speichereinheit. Also muss man sich so vorstellen, das ist einfach eine beschichtete Folie, das ist der Pluspol. Eine andere beschichtete Folie mit was anderem beschichtet, das ist der Minuspol. Dazwischen gibt es irgendwie so eine Trennfolie, damit die keinen Kurzschluss machen. Und eine Flüssigkeit ist der Elektrolyt. Und da habe ich zwei Stifte oder zwei Folien, wo ich das dann angreifen kann, Plus und Minus. Das ist meine kleinste Einheit. Ja, die gibt es in verschiedenen Ausführungen, kommen wir vielleicht noch drauf. Und wenn ich jetzt diese Batteriezelle, sagen wir mal 12 Stück davon oder 20 Stück oder was auch immer, je nach Hersteller, in so einen Kasten stelle und die alle verbinde, dann habe ich so eine etwas größere Einheit, mit der ich dann große Speicher aufbauen kann. Das nennt man dann Modul. Ja, und manche Hersteller machen das so, dass sie dann halt auf dieser Modulbauweise als Basis in so einen größeren Kasten, das ist dann das Battery Pack, verschiedene Module reinstellen und die bauen dadurch praktisch ihre Reichweite auf. Ne? Je mehr Module ich da reinpacke, desto mehr Speicherkapazität habe ich, desto weiter komme ich dann mit dem Auto. Das gilt allerdings nur für Autos, ne? Also für kleinere Anwendungen, also ich sag mal Handy oder sowas, da habe ich nur eine Batteriezelle.
Kommen wir ganz kurz nochmal zu diesem Begriff Batteriezelle. Das ist für viele da draußen immer so ein bisschen komisch, weil sie kennen das Wort Akku und Batterien sind ja jetzt mehrere Zellen. Batteriezelle, willst du da ganz kurz nochmal drüber reden?
Das ist eine klassische Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Akku und einer Batterie? Ne? Eine Batterie, also wenn man es von Begriff her nimmt, ist eigentlich eine Zusammenschaltung oder eine Zusammensetzung von verschiedenen Einzelteilen. Ne? Ursprünglich stammt der Begriff von Militärs. Ne? Batterie, also eine Batterie von Kanonen oder sowas. Der Akku selber, das bezeichnet eigentlich das Gesamtkonstrukt. Und Akkus sind auch definitionsgemäß wieder aufladbar. Während die Batterie eigentlich alles umfasst. Das können Geräte sein, die entweder wieder aufladbar sind oder halt auch nicht.
Kommen wir damit schon zu C wie Batteriechemie, sozusagen dein Stammthema, Max. Welche Lithium-Ionen-Batterie-Zellchemien werden denn derzeit überhaupt für E-Autos weiterentwickelt?
Ja, also was natürlich stark im Kommen war die letzten Jahre, ist das Lithium-Eisenphosphat. Das hat stark an Boden gewonnen. In Europa und USA wird immer noch das Nickel-Mangan-Kobaltoxid verwendet für Pkw in unterschiedlichen Konfigurationen, mittlerweile noch mit nur noch ein paar Prozent Kobalt drin. Es gibt auch noch das NCA, das ist das Nickel-Kobalt-Aluminium. Das hatte auch Tesla eine Zeit lang verwendet. Was jetzt auch noch im Kommen ist, das haben die Amerikaner jetzt auch in der Entwicklung, ich glaube Ford oder General Motors, die sind es gerade am Pushen, das Lithium-Mangan-Eisenphosphat. Das ist also Lithium-Eisenphosphat mit einem gewissen Mangananteil drin. Und das pusht dann nochmal die Reichweite, die Speicherkapazität nochmal um 10-15%. Das ist natürlich nochmal. Und es ist billig. Ja. Das sind also die meisten für kleinere Anwendungen wie Handy oder Laptop oder sowas, findet man teilweise sogar noch reines Kobaltoxid.
Liebes Publikum, ihr wisst, wir haben hier seit Jahren Max immer wieder interviewt zu diesem Thema Lithium-Eisenphosphat. Max, jetzt mal ganz grundsätzlich, es gibt hier Stimmen, die mehren sich seit ein paar Monaten, die sagen, NMC könnte vielleicht für E-Autos komplett aussterben.
Ja gut, da schauen wir mal. Also es sind ja jetzt große Produktionsanlagen auch gerade wieder für NMC eingerichtet worden. NMC ist halt teurer als das Eisenphosphat und bei diesem mörderischen Preiskampf, den wir im Augenblick haben, kann es schon sein, dass das Lithium-Eisenphosphat immer mehr Raum gewinnt. Zumal man ja jetzt auch Batteriepacks bauen kann, in denen wirklich eine vertretbare Energiedichte drin ist. CATL hat jetzt kürzlich angekündigt, dass sie Batteriezellen bauen, die mit Eisenphosphat, die etwa 210 Wattstunden pro Kilo haben. Das ist schon nahe an der theoretischen Dichte, die das Eisenphosphat überhaupt bringen kann. Und das sind schon Werte, mit denen kann man richtig was anfangen. Da kriege ich so 600-800 Kilometer Reichweite, kriege ich hin. Und wenn man das noch in den richtigen Pack macht, also nicht den Modulpack, der so kleinteilig aufgebaut ist, sondern die großen Batteriezellen, wie es BYD oder CATL macht, dann habe ich mehr Raum für dieses Material und kriegt dann auch genügend rein. Außerdem ist es ja auch noch relativ sicher.
Ja, perfekte Überleitung. Wir kommen nämlich jetzt zu D wie Dichte, Energiedichte. Kannst du da nochmal diese unterschiedlichen Zellchemien, die du gerade schon beschrieben hast, gegenüberstellen, was die Energiedichten angeht?
Im Augenblick ist es so, dass bei den Lithium-Ionen-Batterien die geringste Energiedichte ist tatsächlich mit der Lithium-Eisenphosphat-Kathode. Wird erreicht, wie gesagt, so 205, 210, wobei das auch erst dabei ist, sich durchzusetzen. Wenn man jetzt mal schaut, was am höchsten angeboten wird auf dem Markt, dann ist es eine Zelle von WeLion. Das ist eine chinesische Firma, die angeblich eine Semi-Solid-State-Batterie darstellt. Die soll angeblich 360 Wattstunden pro Kilo kriegen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Was jetzt angekündigt ist, auch von CATL, ist die sogenannte Condensed Battery mit 500 Wattstunden pro Kilo. Da muss man jetzt mal schauen, was die tatsächlich kann. Also ich glaube das denen, dass sie die 500 Wattstunden pro Kilo erreichen, aber ich weiß halt nicht, wie lange die das bringt. Also die Zyklenfestigkeit, da geben sie halt keine Angaben an. Und was halt auch immer wieder zwar als Narrativ rumgeistert, dass man solche Festkörperbatterien schnell laden kann, was aber noch in der Praxis nicht wirklich demonstriert worden ist. Das gilt auch hier. Man weiß nicht, wie schnell sich so eine Zelle von CATL, also diese Condensed Battery, tatsächlich dann beladen lässt am Ende des Tages.
Kommen wir gleich zu sprechen drauf. F wie Festkörperbatterie kommt ja noch. Bleiben wir kurz nochmal bei Dichte, Max. Da gibt es ja diese beiden Begriffe, gravimetrische und volumetrische Energiedichte. Also im Prinzip, wie leicht oder wie voluminös kann eine Batterie sein? Wir wissen ja zum Beispiel bei Drohnen, da muss das Ganze eher leicht sein in der Luftfahrt. Wie ist das denn bei E-Auto? Auf welche Parameter achtet man da?
Ja, komischerweise wird ja in der Presse und in der Literatur wird eigentlich immer das Gravimetrische angegeben. Das heißt, wie viel Energie packe ich in ein Kilogramm von der Zelle? Ne? Das ist zwar auch gut und auch interessant und alles, aber letzten Endes ist es so eine Batterie, das ist eine bestimmte Baugruppe und das, was da reinpasst, passt rein und das, was halt zu viel Volumen hat, das bleibt außen vor. Das heißt, die volumetrische Energiedichte ist am Ende des Tages das am meisten entscheidende Kriterium bei so Dingen wie Pkw, aber auch bei Handys und Notebooks. Und deshalb hat man dort zum Beispiel diese ganz schweren Materialien wie NCM oder Kobaltoxid sogar drin, weil die am wenigsten Platz wegnehmen. Ne? Deshalb der Handy-Akku, der muss ja klein sein. So, beim Auto, da hat sich eine Riesenentwicklung vollführt. Also ich kann mich erinnern, im Jahre 2008, ja, da gab's Batteriepacks im Auto, die hatten eine volumetrische Energiedichte von 88 Wattstunden pro Liter. Ja. Und heute haben die 700, ja, das ist also Faktor 8 oder sowas. Ja. Und das ist eine unglaubliche Entwicklung und das ist eben klassische Ingenieursleistung. Die haben es geschafft, die Batteriezellen so optimal hinzukriegen und das Ganze noch mit einer ausgefuchsten Kühlung, dass man da ganz viel Energie eben auf kleinem Raum speichern kann.
Dann sind wir auch schon bei E wie E-Auto-Reichweiten. Max, fass doch mal ganz kurz zusammen. Das interessiert natürlich alle da draußen, die so ein bisschen am Rande sich für Batterien und Elektromobilität interessieren. Das allererste, was im Kopf kommt, wie weit fahren die Dinger?
Ich sag mal so, die Reichweite zahlst du heute mit dem Geldbeutel. Mein erstes E-Auto, was ich hier gefahren bin, der i3, der hatte vielleicht 200 Kilometer Reichweite, im Winter vielleicht 150. Ja. Mittlerweile, was jetzt gerade auf den Markt kommt, sind halt so Fahrzeuge von Tesla, von Polestar, von, ich mag jetzt auch keine Werbung machen, aber was für mich auch sehr interessant aussieht, ist ein neues Fahrzeug von Mercedes, der 792 Kilometer Reichweite WLTP bringen soll. Und das schafft er unter anderem dadurch, und das ist jetzt gar keine Batterieentwicklung mehr, sondern dass das ganze Auto extrem energiesparend designt ist. Der hat also 12, 13 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer. Und das ist schon sensationell. Und es gibt aber auch jetzt von chinesischen Herstellern gibt's auch auf LFP-Basis den Zeekr 001 und andere Fahrzeuge, die bringen angeblich über 1000 Kilometer Reichweite. Da muss ich dazu sagen, das ist auch was so ein Narrativ hat umkippen lassen. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals noch auf Wasserstoff gearbeitet haben, hieß es ja immer, ja, diese E-Autos, die haben ja keine Reichweite. Der Zetsche hat damals gesagt, ne, wenn bis es geladen ist, kannst du Krieg und Frieden lesen, lauter so Sachen. Insofern waren natürlich technologisch die Wasserstoffautos deutlich weiter, weil die haben dann schon 400 bis 500 Kilometer Reichweite gehabt. Das haben sie heutzutage immer noch. Ja, so ein Hyundai Nexo, der hat 500 Kilometer Reichweite, der neue Mirai 550 oder sowas. Das heißt aber auch, dass die technologisch von den Batteriefahrzeugen eigentlich überholt worden sind.
Dann sind wir jetzt bei F wie Festkörperbatterien oder auch Solid-State-Batterien. Max, da hast du gerade schon ein bisschen Einblick gegeben. Das hört man ja auch immer in den Medien. Da wird immer irgendwie so drauf gewartet. So der heilige Gral wird dann immer beschrieben. Erklär doch mal, kommen die wirklich noch? Wie weit ist man da?
Kein Kommentar. Nee, es ist schwierig. Also erstmal gibt's einen ganzen Zoo an Ausführungen von Batterien, die alle irgendwie Festkörperbatterien genannt werden. Ja, die reine Festkörperbatterie, die Festkörperbatterie mit der reinen Leere wäre die, die im Innern rein keramische Materialien enthält, also Oxide und irgendwie sowas. Und die wäre dann auch nach dem Verständnis erstmal nicht mehr entflammbar und sowas. In der Realität ist es aber so, dass die Ausführung extrem schwierig und störanfällig ist. Weil wenn ich lauter Festkörper habe, die miteinander in Kontakt stehen und ich hab dann unweigerlich eine Ausdehnung von einem Teil und der andere bleibt vielleicht, wie er ist, dann reißen diese Grenzflächen ab. Ja, und wenn diese Grenzflächen abreißen, dann kann ich da keine Lithium-Ionen mehr hin und her schieben, was ja die Grundlage ist für die Batterie. Deshalb denkt man drüber nach, die nicht ganz so fest zu machen und so eine Semi-Solid-State oder eine Almost-Solid-State Battery irgendwie zu entwickeln, wo diese Grenzflächen halt noch irgendwie überbrückt werden durch eine Flüssigkeit oder durch ein Gel oder sonst irgendwas, sodass es also fast fest ist. Man liest ständig irgendwelche Meldungen, ja, Firma XY hat jetzt irgendwie eine Gigafactory angefangen, um ihre Solid-State-Batteries irgendwie zu produzieren. Aber es gibt halt nur wenige, die tatsächlich mal eine Anwendung sind. Ja, auch die jetzt publikumswirksam in Fahrzeugen angepriesen werden. Jetzt auch der berühmte Hersteller aus Stuttgart hat ja kürzlich mit Furore gemacht mit so einem Ding. Das ist eine Kleinserie, ja, die irgendwie außerhalb von großen Fabrikationsanlagen gefertigt wurde und wo man jetzt auch noch nicht weiß, wie schnell lässt die sich beladen, wie ist die Zyklenlebensdauer von dem Ding. Ja. Das sind alles Sachen, die sind natürlich fantastisch von ihren Speicherwerten, aber der Rest der Eigenschaften muss halt auch stimmen. Und das müssen wir halt noch sehen, ob es irgendwann mal so ein Paket gibt, wo man überall einen Haken dran machen kann, irgendwie Sicherheit, Reichweite, Beladungsgeschwindigkeit, Temperaturstabilität und so weiter. Ja, das muss man dann halt noch sehen.
Wenn das soweit wäre, liebes Publikum, dann wird der Geladen-Podcast natürlich sofort darüber berichten. Bleibt ihr immer up to date hier. Ja, jetzt sind wir bei G wie Großbatterien, Max. Erstmal ganz grundsätzlich, was sind überhaupt diese Großbatterien? Und ja, wir fragen uns natürlich, wird es da auf absehbare Zeit wimmeln von diesen riesigen Batterien, die unser Netz stützen?
Ja, also es wimmelt ja schon, allerdings leider nicht so bei uns. Es gibt ja ganze Länder bzw. Regionen, die sich gerade sozusagen 100% erneuerbar aufstellen. Westaustralien ist so ein Thema. Die haben riesige Batterien in der Ausführung und Planung, die sie mit ihrer Photovoltaik kombinieren und machen sich bis Ende des Jahrzehnts dadurch unabhängig von Kohle und Gas. Bei uns gibt es auch viele sogenannte Netzanschlussanfragen. Das heißt, wir hatten, glaube ich, kürzlich im Podcast auch irgendwie einen Kollegen, war das von 50 Hertz oder sowas, von einem Übertragungsnetzbetreiber. Und der hat so ein bisschen demonstriert, wo im Augenblick der Hase im Pfeffer liegt. Es ist halt so, dass diese Netzanschlussanfragen an die Betreiber gestellt werden und dass die Betreiber vielleicht ein bisschen zögerlich sind, weil sie vielleicht auch kein richtiges Geschäftsmodell für sich da entdecken, weil das ist ja alles dann dezentral, da können sie nicht mehr so Sache regulieren. Was man halt auch noch machen muss, ist, wir müssen darauf achten, dass die auch netzdienlich sein können. Und das geht einerseits dadurch, dass wir sie an die richtigen Orte stellen. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Das andere ist, es muss Preismodelle geben, wo man so eine Netzdienlichkeit auch fördert. Und das geht auch und das gibt's auch oder ist es möglich, ohne dass da irgendjemand anders kostenmäßig zu Schaden kommt. Schauen wir mal, was die neue Bundesregierung da alles voranbringt.
Ein bisschen kleiner sind die Heimspeicher. Max, was ist denn da der große Unterschied zwischen den Lithium-Ionen-Batterien für Heimspeicher und für E-Autos?
Im Kern sind die sich sehr ähnlich. Es gibt ja interessanterweise Heimspeicher oft von Automobilherstellern. Es gibt Heimspeicher, da steht Tesla drauf, es gibt Heimspeicher, da steht irgendwie, da ist ein Mercedes-Stern drauf und so weiter und so fort. Und das heißt, man kann von der Basis her die Zellen in der Regel verwenden. Was natürlich ein Trend ist bei den stationären Speichern, auch bei den Heimspeichern, ist, dass man vor allem Eisenphosphat nimmt, weil es also erstens mal billiger ist, zweitens sicherer und dann halt auch noch langlebiger. Und man kann das auch irgendwie voll entladen oder beladen, ohne dass das Material auf Dauer irgendwie Schaden erleidet oder besonders altern würde. Das hat ein paar Vorteile. Und was vor allem anders ist, ist halt die Regelung. Und man muss halt sehen, dass so ein Heimspeicher in einem viel stabileren Umfeld arbeitet, als es jetzt ein PKW der Fall ist. Ein PKW habe ich mal plus 40 Grad, draußen habe ich wieder minus 20 Grad und sowas. Und das soll da geh- und entladen werden. Und das ist eine Belastung für den Speicher. Und im Heimspeicherbereich, da haben wir 15 bis 20 Grad, wenn das Ding im Keller steht und dann läuft das relativ stabil.
Wobei man dazu sagen muss, beim Thema Vehicle to Grid oder Vehicle to Home, da zerfließen ja so ein bisschen die Grenzen zwischen dem E-Auto-Akku und dem Heimspeicher zu Hause.
Ja, ja, absolut, ja. Also je nachdem, wenn ich den natürlich draußen im Garten oder wenn das irgend so ein Quartierspeicher ist, dann muss ich den unter Umständen auch klimatisieren.
Dann sind wir schon bei EV-Industrie, Max. Wir kriegen hier so ein bisschen den Eindruck, dass diese großen Gigafactories natürlich abgesagt wurden, was sehr schade ist, weil wir wollen natürlich unsere eigenen Batteriezellen in Europa herstellen. Wie siehst du das? Werden die deutschen Batterie- und E-Auto-Hersteller da erfolgreich sein?
Ja, es im Augenblick sieht so aus, als könnten sie erfolgreich sein, wenn sie kooperieren. Es gibt natürlich auch Anstrengungen sozusagen, um In-House-Lösungen zu machen. Da drücke ich allen die Daumen, die das machen. Und die Franzosen machen das auch, ja, muss man sagen. Die sind da auch schon weiter mittlerweile als wir, so wie es scheint. Also auch im Aufbau eigener Gigafactories. Die haben ja sogar eine Factory in Planung für Natrium-Ionen-Batterien. Ja, während es bei uns erstmal so Forschungsprojekte gibt. Also da sind die Franzosen weiter. Ich hoffe mal, dass es bei uns auch noch passiert, wo die Autohersteller natürlich punkten können nach wie vor, ist, wenn sie Zellen nehmen und die dann halt weiterverarbeiten zu einem Pack und den dann bei sich einsetzen. Oder sie machen es wie BMW, das finde ich eigentlich auch einen sehr interessanten Ansatz. Die sagen, wir lagern die Frage der Gigafactory aus, entwickeln die Zellen aber im Prinzip bei uns. Ja, das heißt, die entwickelnde Zelle, die hat bestimmte Eigenschaften, eine bestimmte Zellchemie, Performance und so weiter. Und die sagen dann, Hersteller XY, macht ihr das und produziert uns so und so viel zu den garantierten Spezifikationen. Das ist nicht ungewöhnlich, auch vorher schon gewesen, dass man halt Zulieferer hat, die sowas machen. Und dann behält eine Firma halt auch eine gewisse Kontrolle über das, was sie da bekommen. Und sie können besser vorherplanen, wie die Eigenschaften ihres Fahrzeugs hinterher aussehen werden.
Dann kommen wir jetzt zu J wie Jobs. Da sehen wir natürlich gerade in Deutschland jetzt, was die Automobilindustrie angeht, speziell die Verbrennersparte, dass da doch zahlreiche Jobs gefährdet sind oder auch gerade schon wegfallen. Max, werden denn genügend Batteriejobs in Deutschland in Zukunft entstehen und in welchen Bereichen wird es denn genau der Fall sein?
Naja, es wird weiterhin Jobs geben in der Elektromobilität. Aber man muss halt dazu auch Folgendes sagen. Elektroautos sind per se einfacher aufgebaut. Die haben viel weniger Teile als jetzt so ein Verbrenner. Die Verbrenner sind im Augenblick noch etwas billiger, weil halt die Anlagen alle abgeschrieben sind, die Technik abgeschrieben und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, so ein Verbrenner, der hat etwa 1300 bewegte Teile und ein Elektroauto hat vielleicht 40, je nachdem. Sie sind tatsächlich langlebiger als Verbrenner. Und sie haben weniger Wartungsaufwand. Das heißt, da fallen ein Haufen Dinge weg, die man halt üblicherweise in Werkstätten gemacht hat. Ja, Bremsen wechseln. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich jemals überhaupt eine Bremse gewechselt habe in den letzten 7 Jahren, weil man ja halt durch dieses One-Pedal-Driving automatisch verzögert. Und dann brauche ich keinen Ölwechsel mehr oder nur noch gelegentlich mal irgendwie eine Flüssigkeit austauschen. Das Einzige, was man wirklich wechseln muss, sind die Reifen, ein Scheibenwischer und ab und zu mal die Bleibatterie. Also ist auch noch eine Bleibatterie im Auto drin, für den 12-Volt-Kreis. Das wird alles dazu führen, dass unterm Strich Jobs wegfallen. Es fallen in Deutschland durch die Einführung der Elektromobilität etwa 100.000 Jobs weg. Gleichzeitig, und das wird oft nicht genannt, haben die gesagt, wenn die Deutschen nicht umsteigen auf die Elektromobilität und beharren auf ihrem Verbrenner und werden sozusagen von der weltweiten Entwicklung überrollt, dann kostet es auf Dauer etwa 800.000 Jobs. Ja, also wir haben da so eine Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Es wird Jobverluste geben. Man kann sich halt vorstellen, dass es natürlich in der Entwicklung von Zulieferteilen für Elektrofahrzeuge, in der Kühlung, in der Elektrifizierung und so weiter, dass es da weiterhin Jobs geben wird. Es wird weniger Jobs geben bei Getrieben und sowas. Elektromotoren sind natürlich ein Thema, was definitiv gebraucht wird. Aber dieses ganze mechanische Arrangement von so einem Verbrenner, das fällt dann halt weg. Ja. Man kann also sagen, Mechatroniker oder auch im klassischen Autobau werden natürlich weiterhin Leute gebraucht, wobei dort halt auch immer mehr durch Roboter übernommen wird. Ja. Wir haben ja schon Fabriken, also in China gibt's das, gibt's Fabriken, da ist überhaupt kein Licht mehr drin, weil da keine Menschen mehr arbeiten. Ja. Und die ersten gibt's hier in Deutschland auch.
Wir haben in diesem Podcast auch schon über das neue Berufsbild eines Mechemtronikers gesprochen. Können Sie alles nachhören bei uns in der Timeline. Max, jetzt kommen wir zu K wie Kathode und Anode, die Elektroden einer Batterie. Wir springen quasi zurück in die Zelle in der Elektrochemie. Was sind denn Elektroden nochmal für die, die es wirklich noch nie gehört haben?
Wenn man mal so die Entwicklung anschaut von so einer Batteriezelle von A bis Z, da ist A ist erstmal ein Speichermaterial. Ja, das ist ein Material, in dem Lithium reinschlüpfen kann, wenn die Batteriezelle B oder entladen wird. So, da wird das Lithium also gehalten. Ich habe das früher immer mit so einem Regal verglichen. So, das Material alleine arbeitet noch nicht zufriedenstellend. Man muss es noch mischen mit ein bisschen Kohlenstoff, damit er irgendwie noch elektrisch geladen werden kann. Und noch mit so einem Klebstoff, damit das hinterher als feste Schicht aufgetragen werden kann. Und dann gibt man eine Flüssigkeit zu, das ist entweder ein organisches Lösungsmittel oder Wasser, je nachdem, macht da so eine Paste drauf und die streicht man dann auf eine Metallfolie. Die Metallfolie ist bei der Kathode, also beim Pluspol, das Aluminium. Also sieht aus wie so eine Haushaltsaluminiumfolie. Und beim Minuspol ist es Kupfer. Ja, beide kriegen so eine schwarze Schicht, die irgendwie ein bisschen dicker ist als ein menschliches Haar. Und diese Anordnung, diese Schicht plus die Metallfolie, das nennt man dann Elektrode. Die kann man anfassen, kann man irgendwie einen elektrischen Kontakt dran machen. Und dann ist das, dann ist das die Elektrode.
Max, jetzt kommen wir zu L wie Laden. Vielleicht berichtest du da mal als E-Auto-Fahrer auch mal ganz hands-on, wie es dir da so geht. Klar, wenn man ein E-Auto kauft, dann möchte man natürlich, dass das so schnell wie möglich laden kann. Wie siehst du das? Was sind da so aktuelle Zahlen, die du bestätigen kannst, aus ganz sozusagen persönlicher Erfahrung?
Also ich glaube, dass das Laden mit das Wichtigste ist, wenn man ein E-Auto hat. Früher hieß es immer, naja, ist ja eh wurscht, man fährt im Schnitt nur 30 Kilometer pro Tag, aber ich mag ja die Kiste auch nicht alle 2 Tage an die Ladesäule hängen. Und wenn ich es dann mal machen muss, soll das schnell gehen. Ich habe zwar in der Regel die Möglichkeit, das Ding einfach über den Tag irgendwo hängen zu lassen, mit 11 Kilowatt, also niederschwellig, das ist dann überhaupt kein Problem. Aber wenn man halt mal unterwegs ist, möchte man halt mal schnell laden. Und da geht der Trend ganz einfach, ganz klar in Richtung 800 Volt Architektur. Also für die Laien, je höher die Spannung ist, desto mehr Leistung kriegt man in die Batterie rein. Das heißt, man kann also viel mehr Energie pro Zeit in die Batterie reinpacken. Und die aktuellen Entwicklungen, die sehen halt so aus, dass man jetzt mit 4C bis 6C laden kann. Das ist so eine Größe. 4C heißt, man kann also viermal pro Stunde könnte man die Kiste beladen. Ja, das ist also in einer Viertelstunde vollladen. Jetzt gibt's dann schon auch welche, die mit 6C angeboten werden, also innerhalb von 10 Minuten. Und jetzt kürzlich gab's so einen Überbietungswettbewerb von zwei Firmen, BYD und CATL. Die haben beide noch in Verbindung mit einer speziellen Ladesäule, haben die 500 Kilometer drauf geladen in 5 Minuten. Ja, das ist dann praktisch so schnell wie tanken. Und das zeigt auch so ein bisschen die Limits. Also wir brauchen dann tatsächlich halt auch Ladesäulen, die im Bereich von 1 Megawatt die elektrische Energie in das Auto reinpumpen. Wenn ich unseren Freund Martin Doppelbauer frage in Karlsruhe, der Professor ist im Lehrstuhl für Elektrotechnik, sagt er, das ist alles überhaupt kein Problem, das kann man machen. Die Chinesen machen das auch.
So, nun zu M wie Materialien der Zukunft. Max, was gibt's denn materialseits für Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie?
Ja, was ganz klar im Kommen ist, ist die Natrium-Ionen-Batterie. Und die Natrium-Ionen-Batterie funktioniert im Prinzip wie die Lithium-Ionen-Batterie auch. Man hat einen Kohlenstoff, der sieht anders aus, aber man hat Kohlenstoff im Minuspol und man hat Metalloxide im Pluspol. Und das Natrium wandert da hin und her. Jetzt ist es so, dass dadurch, dass die Packungsdichte von dem Natrium nicht so eng ist wie bei Lithium und dadurch, dass das Natrium auch schwerer ist, haben die Batterien per se eine geringere Speicherkapazität. Ja. Aber da tut sich auch einiges und die Natrium-Ionen-Batterie hat auch ein paar Vorteile. Also sie kann zum Beispiel bei sehr tiefen Temperaturen noch gut arbeiten, weil sie Elektrolyte verträgt, die man bei der Lithium-Ionen-Batterie nicht verwenden kann, weil sie dann angegriffen würde in ihren Bestandteilen. Und Elektrolyte, die halt bei tiefen Temperaturen noch sehr flüssig sind. Und dann kann die also bei tiefen Temperaturen geladen werden. Sie hat bei tiefen Temperaturen noch 90% ihrer Ladekapazität. Lithium-Ionen-Batterien haben vielleicht noch 70. Ja, das kennen ja die Praktiker, wenn sie im Winter bei minus 20 Grad laden und dann losfahren. Eine geringere Reichweite ist bei der Natrium-Ionen-Batterie besser. Und die verträgt vor allem ein breiteres Temperaturfenster. Das heißt, man muss dann die Kühlung und die Temperierung nicht mehr so aufwendig machen. Und das ist ein Vorteil, wenn man das Gesamtsystem betrachtet. Das heißt, die Batteriezelle bei Natrium ist deutlich schwächer als bei Lithium. Aber wenn wir das Ganze dann mal in eine Umgebung packen und schauen, wie da am Endeffekt, wo man da rauskommt, dann kommt man raus bei Werten, die jetzt so langsam in der Richtung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien liegen. Und da wird's dann gefährlich für das Lithium-Eisenphosphat, weil wenn ich zwei Batterien habe mit der gleichen Speicherkapazität und die eine ist schneller beladbar, und arbeitet bei tiefen Temperaturen. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist bei tiefen Temperaturen ganz schlecht. Ja. Und arbeitet bei tiefen Temperaturen ohne großes Federlicht. Ich muss weniger Kühlung aufwenden und so weiter. Dann kann es passieren, dass es da zu einem Kippen kommt und dass es einen Technologiewechsel gibt. Das ist noch nicht klar. Ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich mir jetzt rein die Möglichkeiten des Systems anschaue, möchte ich das nicht ausschließen.
Noch zur Vollständigkeit, jetzt haben wir über Natrium geredet. Welche anderen Materialien sind so gerade in der Forschung am Kommen, vielleicht in ganz kurze?
Ja, wir haben ja in unserem Exzellenzcluster noch andere Systeme in Arbeit. Magnesium, Kalium, Calcium und dann auch negativ geladene wie Chlorid als Shuttle. Die sind aber alle noch in der Forschung. Also das ist, da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass wir da jetzt kurz davor stehen, das zu kommerzialisieren.
Und wie gesagt, wenn, dann hört ihr das hier im Geladen-Podcast. Jetzt kommen wir zu N wie Nachhaltigkeit. Max, der ganz typische Mythos, der lautet ja, ich habe ein Dieselauto und den fahre ich jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen noch so lange wie möglich zu Ende, weil die Produktion eines E-Autos, die hat ja den sogenannten CO2-Rucksack. CO2-Rucksack ist schlecht, deshalb zögere ich diesen Wechsel noch so lange wie möglich raus. Also nachhaltig?
Ja, kenne ich auch das Argument. Also, ich meine, da gibt's ja einerseits das Chassis des Fahrzeugs. Das ist jetzt bei einem E-Auto nicht so viel anders wie bei einem Verbrenner. Also da steckt ja schon mal ein Haufen CO2-Entwicklung drin für diesen Stahl und Aluminium und Kunststoff und sowas, die da verbaut sind. Also der Hauptunterschied ist zwischen der Batterie und dem Antriebsstrang. Ja, der Antriebsstrang beim Verbrenner ist Energie günstiger herzustellen als die Batterie, immer noch. Da tut sich allerdings recht viel. Wir haben also in Studien, die vielleicht so 4-5 Jahre alt sind, haben wir immer mit Zahlen gerechnet, wo wir gesagt haben, je nach Größe der Batterie muss man etwa 20.000 bis 50.000 Kilometer fahren, bis das E-Auto besser ist als der Verbrenner. Ja. Also es ist ja so, dass der Verbrenner weiterhin CO2 ausstößt mit jedem Liter Sprit, den er verbrennt. Und beim E-Auto, das hat ja einen deutlich geringeren Energieverbrauch, Faktor 3 oder sowas. Und dann fährt es auch nicht mit 100% fossilem Sprit, sondern mit einem Strommix, der noch irgendwie 30-40% Fossilanteil hat. Also zwei Effekte, was das E-Auto deutlich im Betrieb deutlich umweltfreundlicher macht. Und jetzt ist es eben, hat sich die Sache so entwickelt, dass die Autohersteller und die Batteriehersteller zunehmend erneuerbare Energien mit in die Produktion aufnehmen. Das ist das eine. Und dann zunehmend auch die Prozesse umkrempeln und sagen wir energiesparende Prozesse aufsetzen. Das zusammen hat dazu geführt, dass man heutzutage nicht mehr über 20.000 bis 50.000 Kilometer redet, die jetzt gefahren werden müssen, sondern vielleicht noch 10 bis 20. Also es gibt auch schon welche, wo man nur 8.000 Kilometer fahren muss, bis dieser Kreuzungspunkt besser ist. Und dann muss man ja sehen, so ein E-Auto, das hat ja die Batterie, die hält ja mittlerweile, ich weiß nicht, 800.000 Kilometer oder sowas. Ja. Und das sind 20.000 Kilometer am Anfang, das sind relativ wenig.
Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar O wie Oje Batterierohstoffe, Kobalt, Lithium, Nickel und Graphit. Max, wir haben so viele Artikel schon wieder gelesen, wo diese Batterierohstoffe jeweils immer als kritisch bezeichnet werden und damit ja so ein bisschen diese Vorurteile vielleicht verstärken, dass Leute sagen, na, das ist kritisch, das ist noch nicht ausentwickelt oder vielleicht schlecht für die Umwelt. Was sagst du dazu?
Ja, das kann ich verstehen. Also das Wort kritisch lässt einem natürlich erstmal aufhorchen und skeptisch werden. Das Problem ist ein bisschen, wie dieses kritisch definiert ist. Das ist ja ein wissenschaftlicher Begriff, wissenschaftlich-politischer Begriff, der da immer dann verwendet wird, wenn entweder der Rohstoff sehr selten ist, ja, und es befürchtet werden muss, dass der alle geht. Oder wenn es unsichere Versorgungsketten gibt. Oder wenn der Rohstoff aus einem Land kommt, wo man sich ja, sagen wir, mit der politischen Führung vielleicht uneins ist oder wo man Bedenken haben muss, dass das als Machtinstrument eingesetzt wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Also Kobalt ist ein kritischer Rohstoff, der kommt aus dem Kongo. Und den gibt's auch nicht in riesiger Menge auf der Erde. Das ist korrekt. Aber dann gibt es auch so Stoffe wie Magnesium. Magnesium gilt als kritischer Rohstoff, genauso wie Graphit, also das, was wir mit dem Bleistift haben. Warum ist es kritischer Rohstoff? Weil der Hauptlieferant ist China. Ja, und da wird dann halt von der internationalen Community, wird das dann halt so gehandelt, dass die sagen, oder von der EU in dem Falle, dass die sagen, naja, wenn wir da nur einen Lieferanten haben und der ist unter Umständen bereit, sowas als politisches Machtinstrument zu gebrauchen, dann betrachten wir das als kritisch. Ja. Und das ist ja auch der Grund, weshalb es solche Dinge gibt wie unser Exzellenzcluster oder sowas, weil wir versuchen, eine sogenannte geostrategische Unabhängigkeit zu erreichen. Das heißt, wir wollen Batterien bauen, die man jetzt, ich sag mal, überspitzt mit Rohstoffen hier von der Schwäbischen Alb oder sowas herstellen kann, und uns unabhängig machen von solchen Lieferketten, die man halt, ja, wie gesagt, so Machtspielchen einsetzen kann.
Nun sind wir bei P wie Preise. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, vor allem für E-Autos. Es war ja in den letzten Jahren immer so, dass die Antriebsbatterie wirklich das teuerste Teil beim E-Auto war. Max, wie ist das jetzt im Moment? Wie viel kostet denn eine Lithium-Ionen-Batteriezelle pro Kilowattstunde?
Ja, das ist im letzten Jahr nochmal um 30% runtergegangen. Die kosten jetzt mittlerweile, je nach Ausführung, zwischen knapp $50 pro Kilowattstunde und $60 pro Kilowattstunde. Und man kriegt das ganze Pack auch schon zwischen $60 und $110 pro Kilowattstunde. Was interessant ist, weil man früher immer gesagt hat, wenn der Preis mal unter $100 pro Kilowattstunde fällt, dann kann das E-Auto auch billiger werden als ein Verbrenner. Also so eine große Traktionsbatterie, die kostet heute noch 5.000 bis 10.000 Euro in der Herstellung.
Dann sind wir auch schon bei RV Recycling. Max, da gibt es ganz, ganz tolle deutsche Startups, To Zero zum Beispiel, dann Scilab oder auch Düsenfeld, die jetzt erfolgreich tatsächlich auch Lithium wieder aus diesen Batterien, aus den alten Batterien recyceln können. Gib uns da mal einen aktuellen Stand. Was ist da so Thema gerade?
Naja, es gibt das klassische Recycling, was zum Beispiel die Firma Umicore macht. Die haben in Belgien diesen großen Schmelzofen. Da kriegen sie Batterien ran, jeglicher Art, schreddern die, schmeißen rein, schmelzen zusammen, kriegen sie unten einen Block aus geschmolzenem Metall raus. Da sind dann die ganzen Kobalt, Nickel, Eisen und so weiter drin. Und in der Schlacke hat man das Lithium und das Aluminium. Ja. Das kann man machen, das ist billig, das trägt sich selber. Und die Schwierigkeit ist dann, dass man das praktisch hinterher als Metallelementar vorliegen hat. Man muss dann wieder die ganze Chemie aufwenden, um die komplizierten Verbindungen zu machen. Deshalb strebt man eigentlich ein anderes Verfahren an, eben wie es jetzt die neuen Startups machen. Da wird die Batterie geöffnet, die Batteriezellen werden rausgeholt und diese Elektroden, über die wir vorhin gesprochen haben, die haben ja diese Speicherschicht. Die wird dann so abgestreift, wird gesammelt oder es wird geschreddert und dann irgendwie so abgelöst. Und diese Speicherschicht, die kommt dann zu einer Chemiefirma, die das Ganze aufbereitet und wieder frisch macht, sage ich mal, damit man damit wieder neue Batterien herstellen kann. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber im Prinzip geht es so.
Dann kommen wir jetzt zu S wie seltene Erden. Das ist ja so ein Mythos, der bis heute auch durch seriöse Medien geistert und den wir ständig eigentlich immer wieder davor finden, leider. Max, nimm doch mal dazu Stellung. Seltene Erden in Lithium-Ionen-Batterien.
Ja, ich glaube, das ist so eine Verwechslung, dass man seltene Erden und kritische Materialien irgendwie in einen Topf schmeißt. Seltene Erden ist eine Substanzklasse, das sind also wirklich seltene Metalle drin, Lanthan, Zeher und so weiter. Die gibt's in Batterien, und zwar in der Nickel-Metallhydrid-Batterie. Da ist ein Minuspol, ist eine Legierung aus Lanthan und Nickel. Aber es gibt sie nicht in der Lithium-Ionen-Batterie. Ich vermute mal, dass es damals irgendwie absichtlich so gemacht worden ist, um die Lithium-Ionen-Batterie zu framen, weil der Satz, es gibt seltene Erden in der Batterie, ist richtig. Aber der Satz, es gibt seltene Erden in der Lithium-Ionen-Batterie, der wäre falsch. Ja. Also so eine Batterie als Überbegriff, da findet man seltene Erden, aber nicht in der Lithium-Ionen-Batterie, das ist Quatsch. Ja.
Ich hoffe wirklich, dass wir über seltene Erden in diesem Podcast nicht mehr reden müssen, aber an der Stelle müssen wir es natürlich nochmal aufgreifen. Max, T wie Batterie-Tipps, das ist ja tatsächlich auch ganz, ganz wichtig für all die Leute, die erstmalig sich ein E-Auto kaufen. Ich frage mich, wie soll ich es bestmöglich behandeln, damit es lange lebt?
Generell ist es sowas wie ein menschlicher Körper, man darf es nicht zu sehr stressen. Wobei ich jetzt auch gehört habe, dass dieses irgendwie ruppige Fahren und sowas der Batterie eigentlich eher gut tut. Ja. Also ich würde mir einfach keine großen Sorgen machen. Diese Dinger sind mittlerweile so ausgereift und ausgefuchst, dass wenn ich einen guten Hersteller habe, kann ich damit x 100.000 Kilometer fahren und habe meinen Spaß dabei. Und ich kann die Sorge, über die wir jetzt reden, die kann ich an das Batteriemanagementsystem abgeben. Das fährt die Batterie so, dass ihr kein Leid geschieht durch meine Fahrweise.
Jetzt sind wir schon bei U angekommen, den Unternehmen, den Batterieunternehmen. Max, welche Batterieunternehmen aus Asien hältst du denn für am erfolgreichsten? Jetzt gerade hört man ja immer wieder so, BYD schwächelt ein bisschen. Die sind natürlich auch noch Fahrzeughersteller obendrauf. Ja, was ist da los? Wie ist die Situation gerade und was sind so andere Player im Markt?
Ja, da gibt's einen ganzen Zoo von Firmen und die haben natürlich im Augenblick einen mörderischen Preiskampf. BYD ist klassischerweise eine Batterie Firma, die haben schon in den 90er Jahren haben die schon Batterien gemacht und haben sich dann halt in Richtung Autoentwicklung entwickelt. CATL hat es geschafft, wirklich zum Weltmarktführer zu werden durch ein konsequentes Reinvestment in Forschung und Entwicklung, auch durch sehr, sehr gute Ideen. Die beiden, das ist also so ein Kopf und Kopfrennen. Wer so ein bisschen im Hintergrund läuft, wenig beachtet, die aber fantastische Arbeiten machen, ist Geely. Die haben jetzt kürzlich irgendwie so ein Ding rausgebracht, diese Shortblade Battery. Da kannst du draufschießen, die kannst du durchstechen, die kannst du biegen, die kannst du zersägen, in heißes Wasser werfen, was auch immer. Da passiert nichts mehr. Die brennt nicht mehr. Also so wie wir es halt manchmal sehen bei PKWs. Und das ist mit einer der ersten, die halt diese neue chinesische Regelung, dass da nichts mehr brennen darf in so einer Batterie, befolgen. Außerdem sagen die können damit, da kannst du damit 1 Million Kilometer fahren, ohne dass die Batterie Degradationserscheinungen zeigt. Und das ist natürlich absolut sensationell. Ja. Und das ist von so einem, in Anführungszeichen, kleineren Hersteller, kommt es, der außerhalb der beiden großen liegt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar, die machen jetzt auch Natrium-Ionen-Batterien und so weiter, wie Heiner und andere. Da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt.
Ja, wir haben auch immer wieder über die Golden Battery gehört, da in China. Das, was du gerade über Geely erzählt hast, das hört sich fast wie eine Wunderbatterie an. Es sprechen ja immer noch viele Medien von plötzlich Batteriedurchbrüchen. Eine Batteriezelle wird entwickelt, die alles kann.
Schauen wir mal. Also tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt die Speicherkapazität mir anschaue, wie die sich entwickelt hat auf dem Markt und verfolgt das über die Jahre, habe ich pro Jahr etwa 6% Verbesserung. Ja, und das ist für eine Technologie ist das der absolute Hammer. Ja, wenn die pro Jahr 6% besser wird. Und der Trend hält ja noch an. Da brauche ich keine Wunderbatterie. Ob es so eine Wunderbatterie tatsächlich mal geben wird, ich meine, wir haben ja mittlerweile schon Batterien. Da hätte man früher gesagt, das ist eine Wunderbatterie. Ja, die hat sich aber durch Evolution und kleine Schritte und so Sprünge entwickelt. Aber wenn ich mal mir die Ziele anschaue, als dieses Institut gegründet wurde, was wir da in das Proposal geschrieben haben, haben wir als Ziel gehabt, mal 110 Wattstunden pro Kilo in der Batterie zu machen. Das ist mittlerweile schon x-mal überholt. Ja, das wäre da für uns damals die Wunderbatterie gewesen.
Jetzt gibt's aber bei Batterien ja so ein paar Parameter, so ein paar Eigenschaften, die sehr, sehr wichtig sind für die Gesamtperformance, für die Betrachtung. Kannst du die mal für die absoluten Laien nennen? Und ist es denn wirklich möglich, die alle auf ein Top-Level zu bringen und wirklich nach oben zu schrauben in einer Batterie?
Sehr gute Frage, weil so ein paar dieser Eigenschaften sind auch ein bisschen gegenläufig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Batterie haben möchte, die eine sehr hohe Speicherkapazität hat, dann muss ich diesen Speicherbelag auf der Elektrodenfolie, den muss ich möglichst dick machen, ne, damit also diese Folie, die ja selber noch Gewicht und Volumen mitbringt, nicht so sehr ins Gewicht wird. Aber wenn ich die sehr dick mache, dann ist die Batterie nicht mehr so schnell. Ja, das heißt, da müssen da die Lithium-Ionen durch und der elektrische Strom, die müssen sich da finden und so. Und je dicker die Schicht ist, desto langsamer geht das. Das heißt, es ist ein gegenläufiger Prozess. Wenn ich jetzt so eine Akkuschraube habe, dann brauche ich einen Haufen Power, der muss schnell beladbar, schnell entladbar sein. Da sind die Schichten ganz dünn. Ja, das heißt, man muss das irgendwie designen, je nach Anwendung. Dann ist natürlich neben Speicherkapazität ist die Beladungsgeschwindigkeit, das ist das, was ich eben gerade gesagt habe. Das ist der wichtigste Parameter, weil der im Alltag halt auch für die Akzeptanz sehr, sehr entscheidend ist. Ja. Nächstes ist der Preis. Ja, der Preis ist das, was viele Sachen killt. Auch technisch reife Anwendungen. Wir hatten vorhin Wasserstoff gesprochen. Da gibt's tolle Autos, die fahren rum, ja, aber keiner kauft sie, weil sie halt viel zu teuer sind und weil da der Unterhalt zu teuer ist und man ständig in die Werkstatt muss und so weiter. Das sind dann so Sachen, wo man einfach sehen muss, dass im Alltag der Preis eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Und was haben wir noch? Sicherheit. Sicherheit ist natürlich ein extremer Punkt. Da hat sich ja aber auch schon einiges getan, wenn man jetzt so sich die Zahlen amerikanischer Versicherer anschaut, dann brennen Elektroautos. Oder es war schon vor ein paar Jahren, war das so, dass Elektroautos pro Menge gefahrener Kilometer und Zulassungszahlen etwa 30 Mal seltener brennen als Verbrenner. Und das wird sich weiter noch verbessern, weil durch die neuen Regelungen, die es jetzt gibt, die ja auch aus China kommen, wo die Batterien einfach nicht mehr brennen dürfen, gibt es also immer weniger Gründe, weshalb so ein Fahrzeug überhaupt noch brennen kann. Und wenn dann mal die Festkörperbatterien kommen, wo dann keine brennbaren Flüssigkeiten mehr drin sind, sieht das eh wieder anders aus. Also Sicherheit, Kosten, Reichweite und Beladungsgeschwindigkeit. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten. Und dann noch die Nachhaltigkeit, nicht vergessen. Nachhaltigkeit, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt so einen Megatrend in den letzten Jahren, halt die Batterien so zu bauen, dass man sie, wie gesagt, aus lokal verfügbaren Ressourcen aufbauen kann. Und das bedeutet, dass halt die seltenen Rohstoffe oder diese kritischen Rohstoffe eigentlich zunehmend aus der Batterie rausgedrängt werden.
Gute Zusammenfassung. Du hast sogar das X gleich mitgenommen, wobei ich dich nochmal direkt frage. X wie Explosion. Da haben wir so einige Bilder von E-Bike-Batterien mal gesehen. Wie oft explodieren Batterien?
Keine Ahnung. Aber man kann sich sicher sein, dass wenn eine explodiert, ist sie auf der Titelseite von der Bildzeitung. Ja. Also bei E-Bikes, das sind ja eigentlich die Batterien, das sind ja so Rundzellen, die man irgendwie kaufen kann. Ja, die werden dann verlötet und so weiter. Und dann gibt's halt Hersteller, die machen das nicht so sorgfältig. Und wenn man dann über so eine Rüttelpiste fährt, dann kann sich da vielleicht auch mal was lösen und es kann einen Kurzschluss geben. Ich kann halt nur raten, kauft euch die Bikes bei einem Hersteller, der wirklich ein gutes Renommee hat, der die Sachen wirklich prüft und der Batterien verwendet, die jetzt nicht von so einem chinesischen No-Name-Hersteller stammen. Ich muss eine Geschichte erzählen. Kürzlich habe ich eine Anfrage gekriegt, irgendwie von der Presse oder vom Rundfunk. Ja, da hat irgendwie so ein Akku gebrannt und dann haben die im E-Bike in der Anleitung geguckt und dann hieß es, wenn das Ding brennt, soll man es in einen Eimer oder wenn es heiß wird oder sowas, soll man es in einen Eimer Wasser stellen. Ja. Don't do it. Ja. Meinetwegen raus in den Garten legen oder sonst irgendwas, aber nicht ins Wasser.
Und damit sind wir jetzt schon bei Z, den Zyklen, angekommen. Max, wie langlebig sind denn diese typischen Lithium-Ionen-Batterien heutzutage?
In Fahrzeugen gilt eigentlich so der Grundsatz, dass also je nach Hersteller so 1000 bis 2000, manche sogar bis 3000 Zyklen angeben, bis das End of Life erreicht ist. Aber End of Life heißt nicht, dass die Batterie tot ist, sondern als Lebensende-Kriterium definiert man, dass die Batterie auf 80% ihrer Speicherkapazität gefallen ist. Also Überschlagsrechnung, wenn die Batterie 1000 Zyklen macht, bis sie auf 80% ist. Und es ist eine große Batterie, die jetzt 400 oder 500 Kilometer Reichweite hat, ne, pro Ladung. Dann sind das 400 bis 500.000 Kilometer. Ja, und dann möchte man vielleicht sogar irgendwie ein anderes Fahrzeug irgendwann mal fahren. Auf alle Fälle kann die Batterie danach noch verwendet werden als sogenannte Second Life Batterie in einem Speicherpark, an einem Windpark oder Solarpark oder sowas. Dann kann die noch 10, 15 Jahre arbeiten.
Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Max, herzlichen Dank für diese tolle Zusammenfassung. Liebes Publikum, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Nicht vergessen, was wir vorhin gesagt haben, leiten Sie dieses Stück, diese Folge gerne weiter an Laien, an andere, die vielleicht noch ein paar Mythen oder Vorurteile im Kopf haben, was E-Mobilität oder auch Batterien angeht. Ansonsten hören und sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen. der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.